Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir blicken heute in eines der Nachbarländer Deutschlands, in die Slowakische Republik. Warum tun wir das? Weil der Heilige Vater, weil Papst Franziskus dort derzeit eine apostolische Reise unternimmt. Und zu den vielen besonderen Besuchen und Treffen, die er dort absolviert, gehört auch das von Montag, 13. September. Also gestern, da traf sich Papst Franziskus am Vormittag mit Bischöfen und Priestern, Ordensleuten und Seminaristen. Und dort hielt er eine lange Ansprache, in der der Papst sehr grundsätzlich wurde. Es ging ihm um Freiheit, Kreativität und Dialog. Und was genau er in dieser Katechese sagte, um 10.45 Uhr, Montag, 13. September, in der St. Martins-Kathedrale in Bratislava, der slowakischen Hauptstadt, was er hier den Bischöfen, Priestern, Ordensleuten, Seminaristen und Katecheten zu sagen hatte, hören wir gleich nach der Begrüßung durch den Erzbischof von Bratislava und Vorsitzenden der slowakischen Bischofskonferenz, Stanislav Zvolenský. Danke an Radio Vatikan, dass Sie uns diesen O-Ton und die Übersetzung der Ansprachen hier zur Verfügung stellen.
Ja, die Grußadresse von Erzbischof Zvolenský. Heiliger Vater, erlauben Sie mir, Sie in der Kathedrale des Heiligen Martin in Bratislava herzlich willkommen zu heißen. Es ist für uns alle, Bischöfe, Priester, Diakone, geweihte Männer und Frauen, Katecheten, eine große Ehre und Freude, dass Sie, unser Heiliger Vater, hier bei uns sind, um uns durch Ihre Anwesenheit zu ermutigen und uns im Glauben zu stärken. Unser Herz ist heute genauso gerührt wie damals, als der heilige Papst Johannes Paul II. Dieses Gotteshaus betreten hat. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Diese wohlbekannten Worte Christi, die wir so oft gehört haben, haben heute für uns einen ganz besonderen Klang. Wir erkennen leichter, was sie bedeuten, da Petrus heute unter uns weilt. Mit und in Ihnen, heiliger Vater, heißen wir heute in dieser Kathedrale den Stellvertreter Christi, den Nachfolger Petri, willkommen. Und für uns ist es ein lieber Besuch, der mit Freude erwartet wurde. Ihre Anwesenheit lässt uns die Universalität und Einheit der Mutterkirche spüren. Und er lässt uns besser verstehen, dass Gott der Herr auch in unserer Zeit aus den Reihen der Apostel einen auserwählt und ihm die Schlüssel des Reiches Gottes anvertraut. Die Slowaken haben die Päpste immer geliebt und respektiert. Und sie lieben und respektieren Papst Franziskus. Jeden Tag bitten wir Gott, ihnen beizustehen, und wir beten für sie. Wir versuchen immer zu verstehen, was Petrus uns heute sagt. Deshalb bin ich auch so froh, dass Sie nun persönlich hier bei uns sind und wir Ihre Worte aus nächster Nähe hören können. Ich bin sicher, dass uns diese Erfahrung helfen wird, Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums, in der heutigen Welt besser zu bezeugen. Aby sme boli lepšími svedkami Evangelii Gaudium, radosti z Evangelia v súčasnom svete. Svätý Otče, áno, už vo vašej prvej... Ja, heiliger Vater, schon dieses erste apostolische Schreiben, das Sie an uns alle gerichtet haben, hat Ihre Liebe zu den Armen erkennen lassen, zu denen, die an der Peripherie stehen, die zurückgelassen, verlassen worden sind. Und genau unter diesem Blickwinkel versuchen wir, uns die Vorbilder unserer Heiligen wieder vor Augen zu halten, wie zum Beispiel den heiligen Martin, den Schutzpatron dieser Kathedrale, der nicht gezögert hat, seinen Mantel mit einem Armen zu teilen, um ihn vor der Kälte zu schützen, obwohl er selbst zu wenig hatte. In diesem Armen ist der heilige Martin Christus begegnet. Heiliger Vater, wir sind heute als Vertreter der gottgeweihten Personen und auch der Laien als Verkünder des Evangeliums mit Ihnen zusammengekommen. Die Umstände machen es unmöglich, dass wir alle anwesend sind. Natürlich hätten Sie sehr viel mehr Gläubige treffen wollen. Wir sind mit unseren Schwächen und Fehlern, mit unserer Unvollkommenheit hierher gekommen. Aber wir sind hier vor allem als Kinder, die sich nach den Worten des Vaters sehnen. Heiliger Vater, herzlich willkommen in unserer Mitte. Fühlen Sie sich bei uns wie zu Hause.
Svätý Otče, vítam vás zo srdca medzi nami. Cítite sa tu v našom spoločenstve ako doma.
Ja, das war das Grußwort des Vorsitzenden der slowakischen Bischofskonferenz, Stanislav Zvolenský. Und jetzt hören wir gleich die Ansprache von Papst Franziskus. Ja, wie gesagt, Ort dieser Begegnung mit den Bischöfen des Landes ist der Martinsdom in Bratislava. Liebe Brüder im Bischofsamt, liebe Priester, Ordensleute und Seminaristen, liebe Katechetinnen und Katecheten, liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Ich grüße euch voll Freude und danke Bischof Stanislav Zvolenský für die Worte, die er an mich gerichtet hat. Danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich mich hier wie zu Hause fühlen darf. Ich komme als euer Bruder und fühle mich daher als einer von euch. Ich bin hier, um euch auf eurem Weg zu begleiten. Das ist es nämlich, was der Bischof, der Papst, tun muss. Und ich bin hier, um mich mit euch zu euren Fragen, den Erwartungen und Hoffnungen der Kirche und dieses Landes auszutauschen. Und da wir vom Land sprechen, möchte ich der Frau Präsidentin sagen, dass die Slowakei ein Gedicht ist. Ja, dieses schöne Kompliment an die Slowakei hat Papst Franziskus spontan in seinen Redetext eingefügt.
Condividere era lo stile della prima comunità cristiana.
Ich bin hier, um euch auf eurem Weg zu begleiten. Das war der Stil der Urgemeinde. Sie waren ausdauernd und einmütig. Sie waren gemeinsam auf dem Weg. Das ist das Erste, was wir brauchen. Eine Kirche, die gemeinsam auf dem Weg ist, die mit der brennenden Fackel des Evangeliums die Straßen des Lebens durchwandert. Die Kirche ist keine Festung, keine Machthaberin, keine hocherhabene Burg, die auf die Welt distanziert und überheblich herabblickt. Es gibt hier in Bratislava schon eine Burg und sie ist sehr schön. Aber die Kirche ist die Gemeinschaft, die die Menschen mit der Freude des Evangeliums zu Christus führen will. Also nicht die Burg, sondern der Sauerteig, der das Reich der Liebe und des Friedens im Teig der Welt aufgehen lässt. Bitte lasst uns nicht der Versuchung des Prunks und weltlicher Größe erliegen. Die Kirche muss demütig sein wie Jesus, der sich ganz entäußert hat, der arm wurde, um uns reich zu machen. So ist er gekommen, um unter uns zu wohnen und unser verletztes Menschsein zu heilen. Ja, eine demütige Kirche, die sich nicht von der Welt absondert und nicht aus der Distanz auf das Leben schaut, sondern ihm innewohnt, ist schön. innewohnen. Vergessen wir das nicht. Teilen, gemeinsam gehen, die Fragen und Erwartungen der Menschen aufnehmen. Das hilft uns, aus der Selbstbezogenheit herauszutreten. Das Zentrum der Kirche. Was ist das Zentrum der Kirche? Das Zentrum der Kirche ist nicht die Kirche. Wenn die Kirche auf sich selbst schaut, dann wird sie wie die Frau im Evangelium mit gebeugtem Rücken, die auf ihren eigenen Nabel blickt. Das Zentrum der Kirche ist nicht sie selbst. Lassen wir die übertriebene Sorge um uns selbst, um unsere Strukturen, um das Ansehen in der Gesellschaft. Denn das bringt uns zu einer Theologie, die alles übertüncht. Tauchen wir stattdessen in das reale Leben der Menschen ein und fragen wir uns, was sind die geistlichen Bedürfnisse und Erwartungen unserer Menschen? Was erwarten sie von der Kirche? Es scheint mir wichtig, dass wir versuchen, diese Fragen zu beantworten. Und dabei fallen mir drei Worte ein. Das erste lautet Freiheit. Ohne Freiheit gibt es keine wahre Menschlichkeit. Denn der Mensch wurde frei und zur Freiheit geschaffen. Die dramatischen Zeiten in der Geschichte eures Landes geben eine bedeutende Lektion. Als die Freiheit verwundet, verletzt und getötet wurde, wurde der Mensch herabgewürdigt und es tobten die Stürme der Gewalt, des Zwangs und der Entrechtung. Gleichzeitig ist die Freiheit aber auch keine automatische Errungenschaft, die einfach so für immer bleibt. Freiheit ist stets ein Weg, manchmal ein mühevoller Weg, der immer neu beschritten werden muss. Man muss jeden Tag für die Freiheit kämpfen, um die Freiheit kämpfen. Um wirklich frei zu sein, reicht es nicht aus, nur äußerlich oder in den Strukturen der Gesellschaft frei zu sein. Die Freiheit verlangt von uns, dass wir für unsere Entscheidungen Verantwortung übernehmen, dass wir unterscheiden und uns im Leben weiterentwickeln. Und das ist anstrengend und macht uns Angst. Manchmal ist es bequemer, sich von konkreten Situationen nicht herausfordern zu lassen und einfach so weiterzumachen wie bisher, ohne persönlichen Einsatz, ohne das Risiko einer Entscheidung, weil es besser erscheint, sein Leben nach dem auszurichten, was andere, vielleicht die Masse oder die öffentliche Meinung, für uns entscheiden. Oder auch das, was uns die Medien verkaufen. Und wie oft tun wir heute das, was uns die Medien sagen? Und dabei verliert man seine Freiheit. Erinnern wir uns an die Geschichte des Volkes Israel. Es litt unter der Tyrannei des Pharaos. Es lebte in der Sklaverei. Dann wurde es vom Herrn befreit. Aber um wirklich frei zu werden, nicht nur von seinen Feinden, muss es die Wüste durchqueren, muss es diesen mühsamen Weg gehen. Und dabei kam der Gedanke auf. Früher ging es uns fast besser. Wenigstens hatten wir genug zu essen. Wir hatten genug Zwiebeln zu essen. Das ist eine große Versuchung. Lieber genug zu essen haben, als die Mühe und das Risiko der Freiheit. Das ist eine große Versuchung. Gestern bei meiner Begegnung mit der ökumenischen Gruppe habe ich an Dostojewski erinnert, der vom großen Inquisitor gesprochen hat. Christus kommt verborgen auf die Welt zurück und der Inquisitor wirft ihm vor, den Menschen die Freiheit gegeben zu haben.
un po' di pane, qualcosina basta. Un po' di pane e l'altro basta.
Ein bisschen Brot, das reicht.
Sempre questa tentazione, no?
Da ist immer diese Versuchung.
La tentazione delle cipolle, ma un po'.
Die Versuchung der Zwiebeln genug zu essen zu haben, besser ein bisschen Zwiebeln und Brot zu haben, als die Mühe und das Risiko der Freiheit. Das möchte ich euch als Denkanstoß mitgeben. Manchmal ist man auch in der Kirche für diese Idee anfällig. Dann erscheint es besser, alles ist vorgegeben und man hat Gesetze, die einzuhalten sind, Sicherheit und Einförmigkeit, als dass man verantwortungsbewusst und mündig das eigene Christsein lebt, selber denkt, das eigene Gewissen befragt und sich hinterfragen lässt. Da wird dann alles nur noch von Regeln bestimmt. Im geistlichen und kirchlichen Leben besteht die Versuchung, dass man einen falschen Frieden sucht, der uns beruhigt sein lässt, anstatt das Feuer des Evangeliums, das uns aufrüttelt und verwandelt. Die sicheren Fleischtöpfe Ägyptens sind bequemer als die unbekannte Nahrung in der Wüste. Aber eine Kirche, die keinen Raum für das Abenteuer der Freiheit lässt, auch nicht im geistlichen Leben, läuft Gefahr, zu einem starren und abgeschlossenen Ort zu werden. Vielleicht sind einige Menschen daran gewöhnt, aber viele andere, vor allem die jüngeren Generationen, fühlen sich von einem Glaubensangebot, das ihnen keine innere Freiheit lässt, und von einer Kirche, in der alle gleich denken und blind gehorchen müssen, nicht angezogen.
Carissimi.
Liebe Freunde, habt keine Angst, die Menschen zu einer reifen und freien Gottesbeziehung hinzuführen. Diese Beziehung ist das, worauf es ankommt. Vielleicht haben wir dann den Eindruck, dass wir nicht alles kontrollieren können, dass wir an Macht und Autorität verlieren. Aber die Kirche Christi will nicht die Gewissen beherrschen und Räume besetzen. Sie will eine Quelle der Hoffnung im Leben der Menschen sein. Das ist ein Risiko, eine Herausforderung. Ich sage das vor allem den Hirten. Ihr übt euren Dienst in einem Land aus, in dem sich vieles schnell verändert hat und viele demokratische Prozesse in Gang gesetzt wurden. Aber die Freiheit ist immer noch fragil, vor allem in den Herzen und Köpfen der Menschen. Deshalb ermutige ich euch, sie wachsen zu lassen, frei von einer starren Religiosität. Man muss sich davon befreien, um frei zu sein. Niemand soll sich erdrückt fühlen. Möge jeder die Freiheit des Evangeliums entdecken und allmählich in eine Beziehung zu Gott eintreten, mit dem Vertrauen eines Menschen, der weiß, dass er seine eigene Geschichte und seine eigenen Wunden vor ihn bringen kann, ohne Angst und ohne sich verstellen zu müssen, ohne Sorge darum, das eigene Image verteidigen zu müssen. Es geht darum, dass man in aller Ehrlichkeit sagen kann, ich bin Sünder. Freiheit. Möge die Verkündigung des Evangeliums befreiend und niemals erdrückend sein. Und möge die Kirche ein Zeichen der Freiheit und der Gastfreundschaft sein. Ich möchte euch jetzt noch etwas erzählen, was vor einiger Zeit passiert ist. Ein Bischof hat in einem Brief von einem Nuntius geschrieben, und da hieß es, wir waren 400 Jahre unter türkischer Herrschaft, wir haben viel gelitten, 50 Jahre unter dem Kommunismus und auch da haben wir gelitten. Aber die 7 Jahre mit diesem Nuntius waren viel schlimmer als die beiden anderen Dinge.
Dalle volte mi domando,
manchmal frage ich mich, wie viele Menschen können dasselbe von ihrem Bischof oder ihrem Pfarrer sagen, wie viele? Ohne Freiheit, ohne Väterlichkeit geht es nicht. Das zweite Wort lautet Kreativität. Ihr seid Söhne und Töchter einer großen Tradition. Eure religiöse Erfahrung hat ihren Ursprung in der Verkündigung und im Wirken zweier leuchtender Gestalten, der heiligen Kyrill und Methodius. Sie lehren uns, dass Evangelisierung nie bloß die Wiederholung von etwas bereits Dagewesenem ist. Die Freude des Evangeliums ist immer Christus, aber die Art und Weise, wie diese gute Nachricht ihren Weg durch Zeit und Geschichte finden kann, ist unterschiedlich. Kyrill und Methodius reisten gemeinsam durch diesen Teil des europäischen Kontinents und erfanden voller Leidenschaft für die Verkündigung des Evangeliums ein neues Alphabet für die Übersetzung der Bibel, die liturgischen Texte und der christlichen Lehre. So wurden sie zu Aposteln der Inkulturation des Glaubens unter euch. Sie erfanden neue Sprachen, um das Evangelium weiterzugeben. Sie waren kreativ bei der Übersetzung der christlichen Botschaft. Sie waren so nah an der Geschichte der Völker, denen sie begegneten, dass sie deren Sprache sprachen und sich deren Kultur aneigneten. Braucht die Slowakei das nicht auch heute? Das ist die Frage. Ist dies nicht vielleicht die dringlichste Aufgabe der Kirche gegenüber den Völkern Europas, neue Alphabete für die Verkündigung des Glaubens zu finden? Wir haben eine reiche christliche Tradition im Hintergrund, aber im Leben vieler Menschen heute bleibt sie der Erinnerung an eine Vergangenheit, die ihnen nichts mehr sagt und ihnen für die Entscheidungen ihres Lebens keine Orientierung mehr gibt. Wenn das Gespür für Gott und die Freude am Glauben verloren geht, nützt es nichts, sich zu beklagen, sich in einen defensiven Katholizismus zu verschanzen und die Welt zu verurteilen und anzuklagen. Da braucht es die Kreativität des Evangeliums. Das Evangelium ist immer noch ein offenes Buch. Erinnern wir uns daran, was jene Männer taten, die einen Gelähmten zu Jesus bringen wollten und nicht durch die Eingangstür kamen. Sie öffneten ein Loch im Dach und ließen ihn von oben herab. Sie waren kreativ. Da war diese Schwierigkeit und da ist ihnen eingefallen, so können wir das lösen. Angesichts einer Generation, die den Sinn für den Glauben verloren hat, die den Glauben vielleicht auf eine Gewohnheit, eine Kultur reduziert hat, müssen wir kreativ sein. Freiheit und Kreativität. Wie schön ist es, wenn wir es schaffen, neue Wege, Möglichkeiten und Sprachen zur Verkündigung des Evangeliums zu finden. Mit der menschlichen Kreativität können wir helfen. Aber der große Kreative ist der Heilige Geist. Er treibt uns dazu an, kreativ zu sein. Wenn es uns mit unserer Verkündigung und unserer Seelsorge nicht mehr gelingt, auf dem gewöhnlichen Weg einzutreten, dann lasst uns versuchen, andere Räume zu öffnen. Dann lasst uns andere Wege ausprobieren. Das Predigen. Man hat mir einmal gesagt, dass ich mich in Evangelii Gaudium zu sehr bei der Predigt aufgehalten habe. Die Predigt ist kein Sakrament, wie die Protestanten sagen, aber es ist eine Sakramentalie. Es ist im Herzen der Eucharistie. Und denken wir an die Gläubigen, die Predigten von 40, 50 Minuten hören müssen, die keiner versteht und die keinem nahe gehen. Ich bitte euch, Bischöfe und Priester, überlegt euch gut, wie ihr eure Predigten gestaltet. Sie müssen die Menschen ansprechen. Eine Predigt sollte nie länger als 10 Minuten sein, weil die Leute nach 8 Minuten das Interesse, die Aufmerksamkeit verlieren. Deswegen 10, höchstens 15 Minuten sollte eine Predigt lang sein. Ein Professor hat mir einmal gesagt, dass eine Predigt eine innere Kohärenz haben muss. Da muss eine Idee sein, ein Bild. Und etwas, das das Herz anspricht. Eine Idee, ein Bild und etwas, das das Herz anspricht. Und so hat Jesus gepredigt. Er hat mit Bildern, mit konkreten Bildern gearbeitet, die die Leute verstanden haben. Entschuldigt, dass ich wieder auf dieses Thema zu sprechen komme, aber das ist etwas, was mir wirklich Sorge macht.
Mi permetto una malignità, eh? L'applauso.
Und jetzt
möchte
ich mal noch eine Anmerkung machen. Der Applaus ist vor allem von den Schwestern ausgegangen, von den Ordensschwestern, die Opfer unserer Predigten sind. Kyrill und Methodios haben diese Kreativität, diese neue Kreativität eröffnet und sie sagen uns, das Evangelium kann nicht wachsen, wenn es nicht in der Kultur eines Volkes verwurzelt ist, das heißt in seinen Symbolen, in seinen Fragen, in seinen Worten, in seiner Art zu sein. Die beiden Brüder wurden, wie ihr wisst, stark behindert und verfolgt. Sie wurden der Häresie bezichtigt, weil sie es wagten, die Sprache des Glaubens zu übersetzen. Solch eine Ideologie entsteht aus der Versuchung, alles einförmig zu machen. Und hinter diesem Versuch, alles einförmig zu machen, steht eine Ideologie. Aber die Evangelisierung ist ein Prozess der Inkulturation. Sie ist ein fruchtbarer Samen des Neuen. Sie ist die Neuheit des Geistes, der alles erneuert. Der Bauer sät. Und zu Hause schläft er dann. Er steht nicht auf, um zu überprüfen, ob der Same aufkeimt. Gott schenkt das Wachstum. Kontrolliert das Leben nicht zu viel in diesem Sinn. Macht es wie Kyrill und Methodios. Gut säen, aber nicht immer jeden Tag überprüfen und nachschauen, ob der Same aufkeimt. Denn das tötet die Pflanze. Freiheit, Kreativität und schließlich Dialog. Eine Kirche, die die Menschen zu einer inneren und verantwortlichen Freiheit hinführt, die es versteht, kreativ zu sein, indem sie sich hineinbegibt in Geschichte und Kultur, ist auch eine Kirche, die es versteht, in Dialog zu treten mit der Welt, mit denen, die sich zu Christus bekennen, ohne dass sie zu uns gehören, mit denen, die sich schwer tun, auf ihrer religiösen Suche, auch mit denen, die nicht glauben. Es geht nicht darum, selektiv zu sein, eine gewisse Gruppe zu bevorzugen. Die Heiligkeit muss vorangetrieben werden durch den Dialog mit allen. Es ist eine Kirche, die nach dem Beispiel von Kyrill und Methodius Ost und West unterschiedliche Traditionen und Mentalitäten vereint und zusammenhält. Sie ist eine Gemeinschaft, die durch die Verkündigung des Evangeliums der Liebe, die Gemeinschaft, die Freundschaft und den Dialog zwischen den Gläubigen, zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen und zwischen den Völkern gedeihen lässt. Einheit, Gemeinschaft und Dialog sind immer zerbrechlich, vor allem dann, wenn eine schmerzhafte Geschichte Narben hinterlassen hat. Die Erinnerung an Wunden kann zu Ressentiments, Misstrauen oder gar Verachtung führen und uns dazu verleiten, Zäune vor denjenigen zu errichten, die anders sind als wir. Wunden können jedoch auch Öffnungen sein, die ähnlich den Wunden des Herrn Gottes Barmherzigkeit durchdringen lassen. Seine lebensverändernde Gnade, die uns zu Menschen macht, die Frieden stiften und versöhnen. Ich weiß, dass es bei euch ein schönes Sprichwort gibt. Gib dem, der einen Stein nach dir wirft, ein Brot. Das entspricht sehr dem Evangelium. Es ist die Aufforderung Jesu, den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen und denen, die uns schlagen, die andere Wange hinzuhalten und so das Böse mit dem Guten zu besiegen. Ein Detail der Biografie von Kardinal Cores hat mich sehr berührt. Er war ein Jesuitenkardinal und wurde vom Regime verfolgt, inhaftiert. Inhaftiert und zu harter Arbeit gezwungen, bis er krank wurde. Als er anlässlich des Jubiläumsjahres 2000 nach Rom kam, ging er in die Katakomben und zündete ein Licht für seine Verfolger an, um für sie Barmherzigkeit zu erbitten. Das entspricht dem Evangelium. Eine solche Haltung wächst im Leben und in der Geschichte durch demütige und geduldige Liebe. Meine Lieben, ich danke Gott dafür, hier bei euch sein zu dürfen. Und ich danke euch von Herzen für das, was ihr tut und was ihr seid und für das, was ihr tun werdet, indem ihr euch von dieser Predigt inspirieren lasst, die ja auch wie ein Same ist. Ich wünsche euch, dass ihr euren Weg in der Freiheit des Evangeliums, in der Kreativität des Glaubens und im Dialog fortsetzt, der der Barmherzigkeit Gottes entspringt, der uns zu Brüdern und Schwestern gemacht hat und uns aufruft, Frieden und Eintracht zu stiften. Ich segne euch von Herzen. Und bitte betet für mich. Danke.
In dieser Katechismus-Sendung hörten wir Papst Franziskus mit einer Ansprache an Bischöfe und Priester, Ordensleute, Seminaristen und auch Katecheten, die er gestern, also am Montag, 13. September, in der St. Martins-Kathedrale in der slowakischen Hauptstadt Bratislava bei seiner apostolischen Reise in die Slowakische Republik gehalten hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sagte es eingangs, das war eine sehr grundsätzliche Ansprache. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, das noch einmal nachzuhören. Können Sie in unserer Mediathek auf horep.org bzw. in der Radio Horep App. Morgen übrigens ist in der Slowakei ein Feiertag. 1927 hat Papst Pius XI. Die Gottesmutter von den sieben Schmerzen zur Patronin der Slowakei erklärt. Und deswegen ist der 15. September das Gedächtnis der sieben Schmerzen Mariens. Deswegen ist der 15. September in der Slowakei ein Feiertag. Über die sieben Schmerzen Mariens hören wir morgen im Katechismus an dieser Stelle um 16.30 Uhr. Passionistenpater und Provinzial Pater Lukas Temme, seien Sie auch da mit dabei. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.